Das war für mich eine schwere Zeit. Also zu begreifen, dass mit dem Auszug meiner Tochter ja tatsächlich auch ein Stück weit dieses lustige Familienleben zu Ende ist, tatsächlich zu Ende ist. Das kommt nie wieder. Das habe ich echt erst begriffen, als sie weg war.
Jule Ronstedt, Schauspielerin, Regisseurin, Autorin. Sie hat vor 3 Jahren durchleiden müssen, dass ihre Tochter Helene von zu Hause auszog. Gleichzeitig hat sich Jule Ronstedt von ihrem Mann getrennt und erlebt, wie einschneidend die Wechseljahre sein können. Und weil sie mit all dem nicht allein ist, mit diesen Riesenveränderungen, so ab Mitte 40, hat sie ein Buch drüber geschrieben. Menomorphosen. Darüber haben wir natürlich gesprochen, aber auch über ihren größten Kinoerfolg. Wer früher stirbt, ist länger tot. Und für alle Fans dieses bayerischen Kultfilms hat Jule auch noch eine gute Nachricht. Der Promi-Talk mit Jule Ronstedt. Ich wünsche viel Spaß.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Jule Ronstedt ist bei mir. Jule, herzlich willkommen.
Ja, hallo, freue mich.
Freue mich auch sehr. Ich habe auf dich gewartet, weil ich dich unbedingt nach vielen Sätzen fragen, die du gesagt hast. Aber einer steht, glaube ich, sogar auf deiner Homepage geschrieben und der hat mich ein bisschen beschäftigt. Ich bin am glücklichsten, wenn ich arbeite, steht da.
Ja.
Und da habe ich gedacht, du hast entweder wirklich einen sehr, sehr schönen Beruf oder ich muss mir ein bisschen Sorgen um dein Privatleben machen.
Ich glaube, bei mir hat sich Arbeit immer gar nicht so nach Arbeit angefühlt, ja. So seit ich denken kann. Also ich habe ja vor allem als Schauspielerin angefangen und das Spielen hat mich einfach beglückt und hat mir Spaß gemacht. Und da hatte ich nie das Gefühl, also ich fand immer so krass, dass ich dafür auch noch Geld kriege. Genau, so war das, glaube ich. Und dann kamen ja sozusagen noch 2 Berufe dazu,
ja.
Im Laufe.
Mindestens.
Ja, also 2 mindestens. Auf jeden Fall, nämlich das Inszenieren. Also das war eigentlich von Anfang an so. Mhm. Regie, da hat es mich schon auch immer hingezogen. Und ich habe am Anfang immer gedacht, irgendwann muss ich mich wahrscheinlich entscheiden zwischen Spielen und Inszenieren. Mhm. Also ich habe auch schon früh mit so der Schultheatergruppe Regie gemacht und dann später also auch am Theater der Jugend. Also es wurde immer professioneller und ich habe jetzt aber festgestellt, ich muss mich gar nicht entscheiden. Ich kann es beides machen, ja, nebeneinander. Und dann kam noch das Schreiben dazu. Ja.
Darüber reden wir natürlich.
Darüber reden wir heute auch.
Ich hätte sogar noch 2 Berufe mehr, glaube ich, zumindest eine Trauerrednerin ist noch dazu gekommen.
Das ist relativ frisch, ja. Das kam leider während Corona. Da sind dann noch ein paar ältere Leute gestorben. Und das kam wirklich zu mir. Ein Vater einer alten guten Freundin ist verstorben und da habe ich dann die Trauerrede gehalten und gemerkt, dass ich das eigentlich sehr gerne mache. Also dass das ja so ganz sinnstiftend ist, so einem Menschen, den man auch schon lange kennt. Ich kannte diesen Vater auch seit meiner Kindheit, diesen Vater der Freundin, und dem so das letzte Fest zu bereiten, das fand ich irgendwie schön und auch zu begreifen, dass es da gar keine Regeln gibt, dass man das machen kann, wie man möchte.
Ja.
Also ich bin ja kein Pastor, ne? Ich bin eine freie Trauerrednerin, wenn ich das dann mache. Also ich habe das jetzt schon öfter gemacht. Und dass die Gestaltung eigentlich, da kann man sich ganz viel überlegen.
Bleibst du da im erweiterten Bekanntenkreis, damit du einfach auch einen Bezug hast dann zum Verstorbenen und zu der Familie? Oder könnte ich jetzt auch sagen?
Kannst du auch sagen.
Kann ich auch sagen.
Ja.
Im Moment ist kein Ableben in Sicht, zum Glück. Aber
nein, das ist sicher jetzt nicht mein Hauptberuf, aber ich habe das einfach mal auf meiner Website, wo du es wahrscheinlich gelesen hast, da habe ich es hingestellt, weil ich gemerkt habe, dass sich da vieles trifft, was ich irgendwie kann. Ja. Also ich höre gerne zu, ich finde es interessant, in so Biografien einzutauchen. Mhm. Ich kann aber auch eine Rede schreiben und ich kann sie dann auch noch ganz gut vortragen. Mhm. Also genau.
Und ist es nicht ablenkend, dass da eine Prominente steht? Eine, die man aus dem Kino kennt, aus dem Fernsehen?
Das muss ich ja nicht entscheiden. Das ist ja die Entscheidung, liegt ja dann bei den Leuten, die das gerne hätten. Mhm. Ja.
Jetzt komme ich aber nochmal zu diesem Satz. Ich bin am glücklichsten, wenn ich arbeite. Was sind die privaten Glücksmomente? Können die nicht konkurrieren mit deiner Arbeit?
Total. Also okay, ich werde diesen Satz abändern. Also wenn das
ich bestehe
so
drauf.
Falsch. Aber warum wird Arbeit mit was Negativem verbunden?
Nein, nicht mit dem, aber am glücklichsten.
Ich bin auch total glücklich, wenn ich mit meiner Tochter bin. Ich bin auch glücklich, wenn ich mit meiner Familie bin. Aber ich glaube, ich meine damit, dass alles, was ich so tue, hat ganz viel mit dem Menschsein und dem der Auseinandersetzung mit dem Menschsein zu tun. Mhm. Und das ist tatsächlich irgendwie beglückend.
Mhm.
Also auch jetzt dieses Buch zu schreiben, war beglückend.
Es ist ja auch schön, wenn man sagen kann, die Arbeit ist kein Bruch zum normalen Leben. Es gibt da nichts Schlimmeres, als wenn man sich dahin quälen muss und das so zwei getrennte Welten sind.
Ja, ich bin auch nicht so ein Freizeitmensch. Nein? Also nee, dass ich dann sage, oh, jetzt ist 18 Uhr Feierabend, jetzt gehe ich zum Sport. Nee, bin ich nicht.
Also, weil Sport so blöd ist?
Ja, ich bin jetzt, also oft, oder? Mhm.
Du bist 1971 geboren, ich 1970, und ich habe mit großem Vergnügen die Fernsehserie Aus heiterem Himmel geguckt.
Ja, das waren die Anfänge.
Da bist du ja quasi direkt von der Theaterschule weggecastet worden. Ja. ARD-Serie, Hauptrolle.
Ja, verrückt war das.
Ich habe die total gern gesehen. Ich weiß nicht, warum ich damals so wahnsinnig viel Zeit hatte zum Fernsehen.
Hatte man,
kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen.
Handy.
Gab keine Handys und noch keine Kinder und nichts.
Ja, dann ist das so. Dann
ausgiebig Fernsehen gesehen. Und auch diese Serie wirklich gern. Die war lässig, fand ich.
Okay.
Und für dich war das eben deshalb so interessant, weil du wirklich, ich habe es ja gerade gesagt, von der Schauspielschule da weggecastet wurdest und dass die Schauspielschule auch nicht beendet.
Nee, genau. Ich
also formal zumindest nicht.
Nee, ich habe das gar nicht kapiert, ehrlich gesagt. Als ich zu diesem Casting gegangen bin, war mir überhaupt nicht klar, dass das ein Casting für so eine große Rolle ist.
Mhm.
Ich dachte, ja, das hieß, die suchen da so ein bisschen was Dunkelhaariges, so, die ein bisschen jünger aussieht, als sie ist. So, ja, ich sah irgendwie echt jung aus. Ich habe neulich so Ausschnitte gesehen, dachte ich, ja krass, ich sehe da echt also aus wie so eine 17-Jährige oder so.
Mhm.
Genau, und dann bin ich da hingegangen, dann habe ich das bekommen und es hieß, ja, das sind 120 Drehtage. Dann habe ich gesagt, ah, dann kann ich es nicht machen, weil ich gehe noch auf die Schauspielschule und habe es abgesagt. Ich habe es einfach abgesagt, weil ich dachte, das geht ja gar nicht.
Mhm.
Und dann haben die unheimlich, ja, nee, ist dir klar, was das bedeutet und so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich möchte meine Schauspielschule, ich will ja ans Theater. Also ich wollte wirklich ans Theater.
Ja.
Ich wollte überhaupt nicht drehen erstmal. Ich hatte zu der Zeit nicht mal einen Fernseher. Ich habe mir von meiner ersten Gage einen Fernseher gekauft, damit ich mir das mal angucken kann, was ich da eigentlich mache. Ich wusste auch nicht so richtig, was es heißt, was eine Vorabendserie ist. Ich wusste das gar nicht einzuordnen. Genau, und dann hatte ich aber zum Glück auch einen Lehrer, der mich klug beraten hat gesagt, also ganz ehrlich, das kannst du nicht absagen, das machst du jetzt, weil dann hast du da ein Bein drin und es war ein sehr schlauer Rat.
Mhm. Und dann waren wir natürlich alle in dich verliebt in dem wunderbaren Film Wer früher stirbt, ist länger tot. Du warst die Lehrerin, die nachher dann ja auch eine, ja, ich glaube, wer war dein Schatz? Fritz Karl?
Fritz Karl.
Und zum Glück mit Happy End, echt ein super charmanter Film. Und da habe ich gehört, es soll eine Fortsetzung geben, ist das richtig?
Also die schreiben tatsächlich an einem Buch 20 Jahre später sozusagen. Ja. Der Markus Kroja, der den Jungen gespielt hat, ist ja inzwischen auch über 30.
Mhm.
Also die planen einen zweiten Teil. Ich glaube, also ich sage das jetzt auch in der Öffentlichkeit, weil die haben
den Druck zu erhöhen.
Um den Druck zu erhöhen und weil sie eine Drehbuchförderung bekommen haben. Insofern darf man drüber reden.
Mhm.
Und ich hoffe sehr, dass wir das nächstes Jahr oder so sollten wir es mal machen, ne? Weil sonst sind es dann bald 30 Jahre. Weiß ich nicht, ob das noch jemand sehen will. Aber ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn das zustande kommt.
Total schöner Film gewesen.
Cool,
für dich, glaube ich, auch ein wichtiger Film.
Total,
oder?
Ganz, ganz wichtiger Film. Und in Bayern, ich meine, ich bin ja aus München, das war wirklich absurd. Also ich kann mich erinnern, es gab da so ein Screening auf dem Königsplatz, Open Air im Sommer. Die Leute haben einfach die Gags mitgesprochen.
Mhm.
Also
Kult,
das war so krass, es war so ein Kult.
Mhm.
Und das kann man ja selber gar nicht so ermessen. Ja? Und dann sitzt du da auf dem Königsplatz mit deinem Bier und um dich rum sprechen alle deinen Text mit. Also das war schon zum Teil wirklich echt toll. Ja, das war ein großer Erfolg und das hat mir natürlich auch Türen geöffnet und so. Ja.
Hoffen wir auf die Fortsetzung.
Ja,
ich glaube, nächstes Jahr wäre tatsächlich, ich glaube, er kam 2000.
Genau, es wäre dann 20-jähriges
raus, ne?
Ja, genau.
Und dann muss er 2026, müsste er da.
Er müsste wenigstens gemacht werden.
Oder so. Gemacht werden.
Ja, ja, genau.
Das 2026
geht ja dann nicht so schnell,
im Kleingedruckten
steht. Ja, genau.
Genau. Ja. Jetzt bist du gerade unterwegs, Jule, mit deinem Buch. Menomorphosen heißt das. Das ist ein genialer Titel, weil da steckt die Menopause drin und die Metamorphose, also die Verwandlung, die Umwandlung, die ihr da erlebt.
Ja.
Bös gesagt. Ne?
Ihr auch, aber das darüber geht es nicht.
Aber
darum
da schreibt keiner ein Buch drüber.
Ja, böte sich an. Aber
böte sich tatsächlich an. Das sind 26 Geschichten, 26 Ichs, die da berichten von ihrem Empfinden, ihrem Erleben jetzt in dieser Zeit. Welches Alter wird da verhandelt? Mitte 50, Ende 50?
Nee, ich würde sagen Ende 40 bis Ende 50 so, oder? Ja, doch, also Also es geht, also Menopause, weil ich, also es ist für mich jetzt kein explizites Menopausenbuch, sondern es ist ein Buch über Frauen in dieser Lebensphase, wo sich so viel verändert. Also drum die Metamorphosen. Also es ist ja eine Zeit von vielen Veränderungen, vielen Abschieden auch.
Das ist deutlich geworden. Ja. Es sind ganz viele Abschiede. Ja. Du hast vorhin zu mir, als wir hierher gelaufen sind, und ich hatte natürlich dein Buch in der Hand, hast gemeint, ah, einer der wenigen männlichen Leser, wahrscheinlich, wir wissen es ja nicht.
Wir wissen es nicht. Vielleicht stürzen die Männer sich drauf.
Wahrscheinlich. Die machen Fußball aus und lesen direkt Menopause. Ich habe es gelesen, ich fand es auch total spannend. Also es ist sehr kurzweilig, es ist auch witzig, zum Teil auch traurig, muss man sagen. Also es sind alle Emotionen dabei und ich finde, gerade für uns Männer ist es wahnsinnig interessant, da mal reinzugucken und reinzuhören, was die Themen sind. Zum Teil haben wir die ja auch, zum Beispiel, wenn die Kinder das Haus verlassen und dann diese große Leere
zu
spüren.
Das Empty Nesting haben die Männer auch, klar.
Du hast vor 3 Jahren, glaube ich, durchlebt.
Ja, meine Tochter ist, also die wird jetzt 24, die ist vor gut 3 Jahren, ich weiß gar nicht, vielleicht sind es jetzt schon 4, aber sie ist auf jeden Fall eine Weile jetzt schon weg. Mhm. Ich habe mich also dran gewöhnt und habe gesehen, das Leben geht weiter, auch mit einem leeren Kinderzimmer, das jetzt ein Gästezimmer ist. Aber das war für mich, also vielleicht auch, weil ich nur eine Tochter habe, ein Kind habe, für mich war das eine schwere Zeit. Also diesen Abschied, also zu begreifen, dass mit dem Auszug meiner Tochter ja tatsächlich auch ein Stück weit dieses lustige und aber auch dicht strukturierte Familienleben zu Ende ist, tatsächlich zu Ende ist. Das kommt nie wieder. Das habe ich echt erst begriffen, als sie weg war. Ja. Also, weil bis dahin war ja immer noch, hat man immer noch ein bisschen mitgedacht. Klar, die Selbstständigkeit meiner Tochter war nicht zu übersehen. Ja, also man, das wird ja immer weniger. Also dann die Teenager oder die werden immer selbstständiger und machen ihr Ding. Aber zu merken, okay, die braucht mich jetzt einfach auch nicht mehr so, wie das mal war. Und ich bin gar nicht mehr, ich soll gar nicht mehr mitdenken. Mhm. Ja, das fand ich schon alles nicht einfach und auch vielleicht. Ich habe drüber nachgedacht, ich bin ja natürlich auch freiberuflich als Schauspielerin und Autorin und Regisseurin und habe die Struktur, die mir Helene als Schulkind noch geboten hat, also die Schule und dieser Rhythmus von meiner Tochter, den habe ich irgendwie mitgelebt oder der hat mir auch ein bisschen Struktur gegeben.
Ja, klar.
Und diese Struktur fand ich, hat mir ein bisschen Sicherheit gegeben. Ne? Ich wusste einfach, was zu tun ist und ich wusste, irgendwann wollen wir abends essen und ich muss mich so ein bisschen einteilen und auf einmal fiel diese Struktur weg. Ich musste mir jetzt ganz alleine wieder eine basteln.
Mhm. Ja. Das heißt, saßt du so ganz klassisch in diesem leeren Kinderzimmer und hast erstmal den tränenfreien Lauf gelassen?
Ich saß in der ganzen Wohnung und habe den tränenfreien. Also ich habe wirklich eine Weile, war ich wirklich ein Tränentier, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, das war auch der Moment, als ich gemerkt habe, also ich weiß nicht, ob es jetzt nur mit Helenes Auszug zu tun hat. Vielleicht hat es auch was mit meinen Wechseljahren zu tun. Ich habe wirklich viel geweint und habe dann auch irgendwann gedacht, also okay, ich bin doch eigentlich ein ganz lustiger Mensch, das passt irgendwie jetzt auch gar nicht zu mir. Ich muss das vielleicht mal anders, in einem anderen Zusammenhang mir angucken, nämlich in einem hormonellen. Und genau so war es ja. Also das hat sich dann wieder beruhigt, als ich ein paar Hormone bekommen habe und dann wurde ich wieder stabiler, was zumindest mein totales Tränenmeer anging. Mhm. Ja.
Mhm. Ich glaube, du hast dich in der Zeit auch noch getrennt. Von deinem Mann, also noch ein Abschied.
Noch ein Abschied, ja. Bin ich aber jetzt auch nicht die Einzige, ne? Habe ich dann auch festgestellt. Habe so nach rechts und links geguckt, gedacht, verrückt, dass das einfach in diesem Alter, also da war ich so eben Ende 40, dann doch keine Seltenheit ist, dass Paare auseinandergehen.
Ja. Du hast es ja dann ein bisschen wie recherchiert. Ich meine, das ist kein Fachbuch,
nein,
sondern geht es wirklich um Emotionen und Geschichten.
Genau.
Aber du hast dich natürlich umgehört und ist es tatsächlich so, dass die Menopause oder dieses Alter und dann vielleicht auch der Auszug der Kinder, dass das so eine Bruchstelle ist für Beziehungen, wo es dann auseinandergeht?
Ich denke schon, dass sich da viele Paare eben neu überprüfen müssen und die Frauen das auf eine Art auch nochmal anders erwischt, weil sie überwiegend zuständig sind für diese Struktur und für dieses familiäre, den Zusammenhalt. Und
das schreibst du hier,
dass das so ist. Ich glaube, das ist so. Also es gibt bestimmt immer Ausnahmen, aber dass die Frauen sich auf jeden Fall neu überprüfen müssen und auch erstmal wieder ihren eigenen Rhythmus finden müssen. Ne? Also wenn du so jahrelang drauf gepolt bist, immer die Kinder mitzudenken, vielleicht den Mann musst du auch noch ein bisschen mitdenken, dann ist es ja vielleicht gar nicht so einfach, überhaupt mal drauf zu kommen, was man selber möchte und wo man steht und was sind eigentlich die eigenen Bedürfnisse. Vielleicht stellt man fest, da ist ganz schön viel hinten runtergefallen. Oder vielleicht stellt man fest, boah, jetzt ist es, also ich habe jetzt manchmal das Gefühl, es ist ja wie nach dem Abi, ich kann alles wieder
diese
machen,
Freiheit,
wie ich Bock habe. Ja.
Ja.
Eine Riesenfreiheit, die man da riecht, ja. Ist, genau, und dann sitzen halt Mutti und Fadi da allein auf dem Sofa und dann müssen die mal gucken, wie sie miteinander klarkommen. Mhm. Wo, wenn der Fokus vielleicht vorher die Kinder waren, ist ja überhaupt nicht bei allen Paaren so, aber bei vielen dann doch. Und dann musst du ja erstmal wieder gucken, was interessiert uns jetzt noch, haben wir, oder gibt's vielleicht auch neue Dinge. Ich bewundere Paare, die dann auch auf Entdeckungsreise gehen, ja, ist ja auch total spannend. Das birgt auch eine große Chance, auch für eine Beziehung.
In den Geschichten ist es schon so überwiegend, du darfst mir gerne widersprechen, aber das habe ich jetzt tatsächlich als männlicher Leser so wahrgenommen, die Männer waren eigentlich fast alle Idioten.
Nein, das ist nicht wahr.
Nicht alle.
Nein.
Aber waren schon viele dabei, wo ich dachte, ja, ihr hättet schon viel früher die Kurve kriegen müssen, ihr Frauen, weil die waren ja eigentlich alle desinteressiert und faul und egoistisch vor allem. Sehr
aber
egoistisch.
Aber das finde ich, habe ich wirklich, ist, also das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass du das so liest, weil ich finde, was ja ganz oft so ist, und darum sind sie jetzt nicht faul oder egoistisch, der Fokus der Männer ist ja ganz oft auf dem Beruflichen. Mhm. Und auch die Zeit und die Abkömmlichkeit. Und das ist halt eine Entscheidung. Letzten Endes sind es halt Prioritäten, die jeder setzt. Mhm. Und wenn der Erfolg und die Karriere die Priorität ist, dann bleibt was anderes auf der Strecke.
Ja.
Und die Männer setzen da oft sehr klar ihre Prioritäten. Das kannst du ihnen dann, wenn du willst, vorwerfen. Du kannst aber auch, profitierst vielleicht auch davon, weil dir dann da ein Haufen Geld nach Hause kommt oder so, ne? Ich habe mich eigentlich sehr bemüht, das nicht zu bewerten.
Mhm.
Weil das liegt mir gar nicht oder das möchte ich auch gar nicht. Es gibt nur einfach, das sind ja alles Ichs und das sind natürlich subjektive Perspektiven einzelner Frauen, die dann auf eine Art sich zum Beispiel übrig gelassen fühlen oder nicht gesehen oder zu lange das eigentlich dann erst merken an dem Punkt, wenn die Kinder weg sind, ich habe zu lange hier allen zugearbeitet, nur mir nicht. Und die Selbstfürsorge blieb auf der Strecke.
Ja. Das sicher, das kommt auch sehr gut rüber. Ich fand tatsächlich, aber an dem Punkt müssen wir uns ja auch nicht in den Armen liegen, dass ich finde, dass die Männer emotional, vielleicht nimmst du es ja so mal, aber dass die emotional hier schon ein bisschen zurückgeblieben sind oder wenig sehen. So, also ihre
aber
Frauen
ich tauche auch nicht
sehen.
In die Männerperspektive
das
ein.
Stimmt.
Ich bleibe ganz nah an den Frauen.
Ja.
Ich versuche, die Perspektiven der Frauen zu beschreiben.
Ja.
Ja, und die Stimmen der Frauen laut werden zu lassen.
Was wirklich wahnsinnig eindrücklich ist, die Unsichtbarkeit der älteren Frauen oder die so im mittleren Alter sind. Damit gleich die erste Geschichte, glaube ich, ist es, ne, von Ellie.
Annabelle.
Oder Annabelle natürlich mit A muss ja anfangen, die erste Geschichte. Weil du hast alphabetisch die Namen alphabetisch durchexerziert. Annabelle fühlt sich komplett unsichtbar und macht es dann, das ist eine lustige Geschichte, weil die sich überall reinschleichen kann.
Ja.
Die geht zu Sektempfängen, die geht zu Kulturveranstaltungen,
Beerdigungen. Zu Hochzeiten.
Genau, zu Familienfeiern.
Weil sie kann, übersehen wird.
Genau, sie ist unsichtbar und kann sich am Buffet die schönsten Stücke holen und den Shampoos trinken.
Ja. Ich habe die Unsichtbarkeit zur Superkraft erhoben.
Genau. Hab mich aber natürlich dann, nimmst du die auch wahr? Dass man mehr und mehr unsichtbar wird? Oder ist das in deinem Beruf nicht so? Oder?
Also in meinem Beruf ist es extrem so. Also die Sichtbarkeit der Frauen Ü50, also schau dir Filme an, wo sind denn da die schillernden Heldinnen, die Positiven, die Ü50 sind? Das ist extrem. Also im Film und Fernsehen ist da echt Luft nach oben.
Ja.
Und das äußert sich auch darin, das habe ich ehrlich gesagt schon gemerkt, als ich 40 war, weil ich immer irgendwie 10 Jahre jünger als der Filmmann an meiner Seite war. Und ich immer gedacht habe, warum nehmen die nicht einfach eine 50-Jährige? Mhm. Das würde doch viel besser matchen. Ja. Aber da ist dann eben das junge Gemüse neben dem älteren Darsteller irgendwie gewünscht. Und das ist echt was mich ärgert, kann ich ganz klar sagen. Und ich bin sehr dankbar, dass es gibt da Kampagnen wie Let's Change the Picture, Gesine ist da ganz vorne dabei und wir haben da, also da gibt es ja auch viele Kolleginnen, die inzwischen ein bisschen auf den Tisch hauen und das durchwirbeln, weil wir einfach sagen, Filme und Serien sollten die Gesellschaft abbilden und da fehlen wir. Und wenn ich mich mit älteren Kolleginnen unterhalte, zum Beispiel Ulrike Kriener, mit der habe ich dann ein schönes Gespräch auch drüber geführt, die hat gesagt, ja, frag mich mal, ich war zwischen 45 und 55, da habe ich kaum gearbeitet. Das kam dann erst wieder später.
Das wenn du wieder ja auch, die Oma spielen
also
kannst.
Genau, dann, ja, also wenn du eindeutig älter bist, ja. Und ich finde das eigentlich total, ich verstehe das überhaupt nicht, weil die Frauen, die ich gerade so erlebe in meinem Alter, also ich bin jetzt 54, ich finde, die sind alle so, das sind so tolle Frauen, solche Kaliber, die haben tolle Erfahrungen und Potenzial und also die sozusagen zu übergehen und das nicht zu nutzen.
Ja, und das ist wirklich was dein Buch, finde ich, schon sehr gut erlebbar macht, was da alles los ist.
Ja, ganz viel los.
Ganz viel, also diese ganzen Abschiede und dieses sich umbauen und neue Beziehungen eingehen, sich neu erfinden. Ja. Es natürlich dann auch so die Schicksalsschläge, die man in dem Alter halt eher mal abkriegt. Es geht auch mal um
mal eine
Krankheit.
Krebsdiagnose, genau. Aber auch die Trennung, die in wirtschaftliches ausführen können. Ne? Da ist eigentlich echt viel zu erzählen. Ja. Und darum finde ich, also sozusagen möchte ich die Redaktion wachrütteln und sagen, erzählt mal unsere Geschichten, weil dazu kommt noch, ich glaube, dass wir gleichzeitig eigentlich wir sind eine Zielgruppe.
Das Publikum.
Und wir sind das Publikum, die auch noch linear fernsehen. Mhm. Und wir wollen natürlich Heldinnen sehen, mit denen wir uns identifizieren können.
Du kennst ja die Argumentation.
Ja, ja, wir müssen viel Junge und die Jüngeren, aber die Jüngeren gucken nicht mehr ZDF und ARD. Das tun die einfach nicht.
Hör auf.
Ich weiß es.
Und weil du jetzt gerade, ich habe dich ja gefragt, wie es in deinem Beruf ist, stimmt ja, hier ist ja eine Geschichte drin über eine Schauspielerin, die hat in ihrer Rolle nicht mal mehr einen Vornamen.
Ja.
Ne, die darf, glaube ich, die Tür aufmachen, einen Satz sagen.
Die Frau von ist das, genau.
Huch, ist was passiert und das war es dann.
Mein Gott, ist was passiert.
Die Frau von. Auch eine schöne Geschichte, die das sehr illustriert. Also wir haben ganz viele Veränderungen, ganz viele Abschiede, die du auch beschreibst, welcher ist dir am schwersten gefallen? Was war für dich, wenn man sagt, man hat da so verschiedene Etappen jetzt in der Lebensphase, was war da am härtesten?
Also ich glaube tatsächlich schon so, dass also mit meiner kleinen Familie, Mann, Kind, dieses Familienleben, dass das so endet, ja, weil ich war über 20 Jahre verheiratet, ich glaube sogar 23 Jahre waren wir verheiratet, also und wir hatten da durchaus auch eine sehr glückliche Zeit und es war lustig und es hatte eine gewisse Leichtigkeit und als unsere Tochter klein war, also da war, das war irgendwie ein, ich glaube, das zu begreifen, dass das wirklich etwas ist, was endet, egal jetzt, ob man zusammenbleibt oder nicht, ne, da brauchte ich ein bisschen, bis ich das musste ich richtig betrauern, sage ich jetzt mal. Und verarbeiten. Und erst, das hat eine Weile gedauert, bis ich selbst erkannt habe, aber jetzt kommen eben andere Dinge. Und die sind auch spannend. Und die sind irgendwie auch aufregend und bringen mich vielleicht nochmal ganz woanders hin. Unter anderem, dass ich jetzt ein Buch geschrieben habe. Ne, das gehört aber dazu.
Dieser Neuanfang wäre jetzt mit deinem Mann, mit deinem Ex-Mann nicht mehr möglich gewesen. Oder habt ihr da zu früh aufgegeben? Oder?
Nee, ich glaube, das ist wieder ein anderes Thema. Ich glaube, das habe ich ja vorhin auch kurz gesagt, als wir da unten standen. Wir werden einfach ja so irre alt. Ja, und meine Theorie ist so ein bisschen, wir werden einfach 90 oder manche werden 100 jetzt, ja, und wir in so ein langes Leben, da passen vielleicht dann auch zwei oder drei Ehen oder Beziehungen und auch Berufe. Und ich hatte das Gefühl, also mein Mann und ich, wir haben uns einfach auf eine Art auch ein bisschen auseinander entwickelt. Und wenn ich sehe, wie er jetzt lebt, er lebt jetzt in Spanien und lebt wirklich ein Leben, also wovon er auch geträumt hat, er wollte immer ins Meer und er spricht ganz viele tolle Sprachen. Tue ich nicht, ne? Ich bin durch beruflich schon so an Deutschland gebunden. Und ich bin auch irgendwie eine treue Tomate. Ich brauche so mein Netzwerk und mein Freundeskreis um mich. Also ich wollte jetzt nie auswandern, zum Beispiel. Und zu sehen, das ist auch richtig, dass wir uns gelassen haben, um uns nicht zu behindern an den Dingen, die wir tun wollen. Das fand ich, also nein, finde ich das eigentlich was Positives und ich bin auch mit meinem Ex-Mann eigentlich in einer guten Verbindung oder wir sind uns nicht böse oder so. Mhm. Also wir schätzen uns nach wie vor und erzählen uns auch und sind haben auch irgendwie immer noch natürlich liebevollen Kontakt, wenn es um unsere Tochter geht und so. Ja.
Ja.
Also es gibt ja auch eine Geschichte, wie man vielleicht sich gut scheiden kann.
Da werden die Eheringe eingeschmolzen.
Ja,
ne?
Als Ritual.
Als schönes Ritual.
Ich finde auch, man bräuchte
eigentlich
ein Scheidungsritual, so wie ja auch das Heiraten ein Ritual ist, brauchen wir vielleicht auch fürs Loslassen ein Ritual. Mhm. Also genau.
Wenn noch eine gewisse Harmonie da ist und vielleicht auch ein bisschen Humor, der schadet da
der schadet dann auch nicht.
Ja. Ganz am Schluss kommt so ein bisschen raus, was du, glaube ich, auch möchtest mit dem Buch, ohne dass ich jetzt die Geschichten nacherzähle, aber du möchtest eigentlich, dass sich Frauen in deinem Alter oder ein bisschen jünger, ein bisschen älter, dass sie sich besser vernetzen, dass sie zusammenhalten, dass sie miteinander reden und füreinander da sind, wenn es schwierig wird.
Genau, dass sie einfach sich bestärken und dass sie sich vor allem nicht verstecken.
Ja.
Also das ist ja, was du vorhin auch sagtest, die Sichtbarkeit oder das Verschwinden der Frauen ab so einem gewissen Alter oder sich unsichtbar auch machen, ja.
Ja.
Also da würde ich gerne für plädieren, dass wir das doch mal nicht machen, dass wir doch bitte sichtbar bleiben und uns lieber austauschen und uns nicht verkriechen und wegwischen lassen.
Ja.
Und da geht's also, und das meine ich auf beruflicher Ebene, das meine ich aber auch in Beziehungen, das meine ich auch in Freundschaften. Und ich kann nur sagen, in der Zeit, als das bei mir wirklich irgendwie auch keine so lustige Phase war, da haben mir meine Freundinnen unheimlich geholfen. Die haben die haben mich bestärkt oder die haben mich auch gestützt. Und wenn ich die nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, wäre nicht so toll gewesen.
Ja.
Und die bleiben ja auch. Also
sind das auch so ganz banale Dinge manchmal, dass man, keine Ahnung, man läuft jetzt am Stuttgarter Hauptbahnhof entlang und früher hätten da die Männer dir irgendwie hinterhergeguckt und jetzt tun es auch noch ein paar, aber nicht mehr so viele. Sind das auch so banale Sachen oder
also
ist das
ich hatte
jetzt schon
dafür
wieder eine
echt, sehr... Dafür hatte ich immer so ganz schlecht Antennen. Ich war noch nie, ich habe sowas nie gecheckt, ehrlich gesagt. Bei mir musstest du schon mit dem Hammer kommen und sagen, ich stehe übrigens auf dich. Ich habe das immer nicht begriffen. Insofern fällt mir es jetzt auch nicht auf, ja.
Mhm. Also, weil du gesagt hast, Sichtbarkeit.
Ja,
also,
Sichtbarkeit.
Und da vielleicht auch so ein bisschen eine... Und wenn es nur ganz kurz ist, so ein bisschen Selbstbewusstsein rausziehen.
Ja,
oder so
und
gut
offen bleiben. Und also ich meine, da kommt ja dazu, dass wir jetzt alle immer nur noch in unsere Handys starren, was ich auch so hasse. Ja, wenn ich jetzt irgendwie... Also ich merke, ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, dann trotzdem mal dem Sitznachbarn in der Bahn irgendwie... Ja. Hallo wenigstens zu sagen kann, ist das okay? Oder also, ja, also dass man irgendwie... in Kontakt geht und im Austausch bleibt. Das finde ich was Wichtiges.
Aha.
Und ich habe das Gefühl, also wenn ich jetzt so höre, ich habe auch, also ich kenne auch viele Frauen, die jetzt nicht in der Film- und Fernsehbranche, wo es eh immer um Präsenz und so geht, arbeiten, aber wo auch ganz klar ist, da kommt dann eine Jüngere ins Team und auf einmal wird man so ein bisschen an die Seite gedrängt und einfach zu sagen, und dann eben das nicht über Ellenbogen zu machen, sondern einfach zu sagen, hallo, ich möchte jetzt auch mal was sagen. Und da geht es natürlich auch um ein gesundes Selbstbewusstsein und sich selbst da einfach nicht klein machen zu lassen und nicht nachzugeben. Mhm. Weil wir haben so viel zu bieten, finde ich.
Du hattest ganz unkonventionelle Eltern. Dein Vater, hast du mal gesagt, war so ein bisschen Hippie, viel unterwegs.
Beide,
Hat dann zwei spannende Möbelgeschäfte, glaube ich, in München gegründet, Kokon.
Mhm.
Und deine Mutter war Modedesignerin, hat auch ungewöhnlich so ein bisschen gelebt, unstet. Ist deine Mutter denn für dich ein gutes Vorbild gewesen beim Thema Altern, sichtbar bleiben, selbstbewusst
total
bleiben?
Total. Also meine Mutter hat wahnsinnige Kraft. Also manchmal denke ich, die Mami, die hat mehr Kraft als ich. Das ist völlig verrückt, was die so, was die so macht, ja, weil die ist einfach jetzt 82 und ist immer noch total dabei und hat hat eine Galerie in München und macht weiter. Die macht einfach weiter.
Mhm.
Also da bin ich eher die manchmal bremst.
Mhm.
Meine Eltern sind in ihrer, also ich sag mal, also Hippie ist vielleicht, die waren halt in den 70ern einfach aktiv und erfolgreich und haben ihre Geschäfte gegründet und ihre Firmen. Also ich habe zwei ziemliche Workaholics auch vor mir gehabt immer. Und ich habe zwei insofern Vorbilder. Also auch meine Mutter war immer selbstständig.
Ja.
sie hat immer gearbeitet. Meine Mutter war keine Hausfrau. Also da, das hat mir vielleicht sogar als Kind ein bisschen gefehlt, ne? Mhm. So eine fürsorgliche Mami, die sich um mich kümmert und so. Da hatte ich zum Glück eine tolle Oma, die das abgedeckt hat. Aber also was jetzt sozusagen eine Sichtbarkeit und ein an sich Glauben und auch eine Zuversicht, dass man Dinge schafft. Mhm. Also mutig voran, dem zu folgen, was man gern machen möchte. Da hatte ich auf jeden Fall, würde ich sagen, in meiner Mutter, war da ein gutes Role Model. Doch. Mhm.
Ja. Ja, so sagt man Role Model.
Ja, Role Model sagt man.
Haben deine Eltern dein Buch gelesen?
Ja.
Nehme ich mal an.
Haben sie jetzt, ja.
Wie war die Resonanz?
Also vor allem die Mami, das fand ich interessant. Also die hat es gelesen und hat gesagt, wenn ich dein Buch damals gelesen hätte, also so um die 50, das hätte mir wahnsinnig geholfen.
Ja.
Weil als sie 50 war oder um die 50, war das kein Thema. Es war echt Tabuthema und selbst unter Freundinnen hat man sich nicht ausgetauscht. Und ich musste meine Mutter jetzt eigentlich dran erinnern, was damals passiert ist. Mhm. Meine Mutter hat sich getrennt, also meine Eltern haben sich getrennt, da waren sie 49. Ich bin ausgezogen, ich war auch das einzige Kind. Mhm. Meine Mutter hat sich nochmal beruflich total verändert. Also ihre große Modekarriere war dann vorbei. Die Firma hat sie aufgelöst, hat dann aber nochmal eine Galerie eröffnet. Also war, ist auf einmal Galeristin geworden. Also krass.
Also dieses sich umorganisieren, ja, hat alles stattgefunden, aber man hat nicht diese Begriffe gehabt.
Nee, und sie hat es auch, glaube ich, überhaupt nicht in diesen Zusammenhang gebracht. Sie hat es nicht benannt. Und ich sag jetzt mal, das Bewusstsein war, also klar, ich meine, die hat das auch alles irgendwie hingewuppt, ja, aber dass man sich darüber austauscht und dass das eben auch nicht nur einfach ist. Mhm. Das, so im Nachklapp klingt das ja, ja, hast du doch alles super hingekriegt, ja, aber es waren natürlich Hürden und es hatte auch alles Gründe, dass man sich neu erfinden muss, dass man ein Haus verkaufen muss und neu irgendwo einzieht und mit einem neuen Partner irgendwie neu beginnt. Das ist ja, sind ja alles nicht, macht man ja nicht mal eben.
Nee.
Das sind Riesenentscheidungen. Mhm. Ja.
Und dein Vater als männlicher Leser einer anderen Generation, ist ja noch spannender.
Ja, ja, der Papi hat, also der hatte so ein paar Geschichten, hat er gesagt, oh, also das liest man so und denkt, gut, dass ich keine Frau bin. Und das fand ich natürlich eine krasse Reaktion erstmal. Und ja, ich glaube eben, dass Eltern, also so gerade die Männer dieser Generation, meine Eltern sind beide 43 geboren, ja, ob die sich jemals so empathisch in die Frauen hineingefühlt haben, weiß ich nicht. Und ich glaube, das ist, birgt, also ist eine Möglichkeit, mit dem Buch umzugehen, zu sagen, ich verstehe jetzt einiges besser. Ja, also ich wünsche mir ja eigentlich so einen Button für alle Männer, die ihre Frauen besser verstehen wollen. Das fände ich schön, wenn das da drauf stünde.
Könnte der Verlag ja vielleicht noch, oder? Vielleicht bei den folgenden Auflagen.
Ja.
Ja. Nee. Das ist tatsächlich so. Man hat ein bisschen man kann diesen Perspektivwechsel mal machen.
Genau, es ist ein Perspektivwechsel.
Und der ist ja eigentlich immer entscheidend, um mal sich zumindest anzunähern.
Absolut.
Du hast gesagt, dir hat manchmal als Kind so ein bisschen diese Fürsorge gefehlt, weil deine Eltern umtriebig, kreativ und so, haben sich da nicht bremsen lassen. Die Oma war dann der Anker.
Ja.
Was warst du dann für eine Mama? Eher auch so ein bisschen flatterig oder Team Oma?
Nee, ich war eher Team Oma. Ich habe versucht, alles richtig zu machen, wie man das dann ja oft so beschließt. Als ich mache es alles anders als meine Mutter. Aber ich habe natürlich auch nicht aufgehört zu arbeiten. Aber mein Beruf hat es irgendwie noch ein bisschen freier zugelassen. Weil wenn ich einen Film gedreht habe, das war dann 5 Wochen ganz intensiv. Aber danach war auch mal wieder 3-4 Wochen Ruhe und ich konnte richtig genießen sozusagen die Zeit mit meiner Tochter. Und ich wollte nie, dass wir ein Au-pair-Mädchen oder so haben. Ich habe das immer versucht, irgendwie selbst hinzuorganisieren. Mhm. Und dadurch, dass der Vater, also mein Ex-Mann auch freiberuflich war, wir haben schon versucht, uns irgendwie das wirklich gut einzuteilen. War manchmal ein bisschen schwierig, aber letzten Endes haben wir es hingekriegt.
Ja.
Und ich glaube, ich bin irgendwie meiner Tochter da auch nahe geblieben oder habe sie gut begleitet. Also müsste sie jetzt sagen, aber also ich war immer irre gerne Mama und habe das auch total genossen. Also jetzt, wenn ich es vergleiche, meine Mama und da kann ich mich nicht erinnern, dass die mit mir auf dem Spielplatz oder Picknick gemacht hat. Ja. Also da war gar keine Zeit. Mhm. Und ich habe so ganz viel mit meiner Tochter unternommen mhm. und das auch gepflegt sozusagen, ja.
Wenn du die Recherchen für dieses Buch jetzt in deinem Bekanntenkreis, aber auch zum Beispiel bei Ärztinnen, bei Ärzten, wenn du das nochmal so ein bisschen auf dich wirken lässt und da dann so vielleicht ein, zwei wirklich Tipps rauskristallisieren würdest für Frauen, die jetzt in dieses Alter kommen oder schon mittendrin sind oder vielleicht auch ein bisschen unzufrieden auf diese Zeit zurückschauen und sagen, Mensch, ja, irgendwie meine Verwandlung ist noch gar nicht so richtig rund. Ich müsste da noch irgendwas machen. Was würdest du denn sagen? Was ist denn das Wichtigste?
Also ich finde den Austausch total wichtig. Also ich fand wirklich auch gerade die Recherchegespräche mit den Ärzten super interessant.
Ja. Was waren das für Ärzte? Also Gynäkologen nehme ich mal an.
Nee, auch ein Hautarzt zum Beispiel. Also weil ich das Thema eben, ist ja ein Thema auch, je älter die Frauen werden, umso mehr Botoxen sie oder machen sie irgendwas an sich. Ja. Und das Gespräch aber mit diesem Hautarzt lief ganz anders, als ich erwartet hatte. Das ging ganz schnell um das Gefühl, ungenügend zu sein, unzureichend, nicht mehr zu genügen, nicht mehr mithalten zu können. Und daraus resultiert ja dann irgendwie aber eigentlich die Frage, warum ist denn eigentlich Altwerden so negativ behaftet? Mhm. Also sollten wir nicht das Älterwerden einfach mal anfangen hochzuhalten? Mhm. Wir werden alle älter, wir kommen ja gar nicht drum rum. Und warum ist denn, also ich selber empfinde das auch gar nicht als so negativ.
Ja.
Ja, ich und denke mir so, ich finde, also Frauen, denen ich anmerke, die haben nicht so ein großes Problem mit dem Älterwerden. Ich sehe denen das an, die leuchten trotzdem und die sind wunderschön. Und jede Lachfalte ist irgendwie entzückend, finde ich, ja. Und also das waren so für mich kleine Erkenntnisse.
Sprich, du bist ohne Botox-Spritze beim Hautarzt wieder rausgelaufen,
genau.
Nehme ich an.
Ich bin ohne Botox-Spritze rausgelaufen. Und aber ich möchte auch das nicht bewerten, weil wenn Frauen das für sich entscheiden und wollen, ist das auch irgendwie ein Weg. Aber letzten Endes ist es doch interessanter zu fragen, was liegt dem zugrunde? Wieso habe ich denn das Gefühl, ich genüge nicht mehr? Warum denn nicht? Also es kann jetzt nicht um mein glattes Gesicht gehen, ja. Und genauso, auch mit der Gynäkologin war natürlich für mich interessant zu hören, was sind so die Themen, ja, also gerade Sexualität oder so, ist jetzt auch nicht was du mit jeder Freundin besprichst.
Ja.
Und ich glaube, also ich finde es immer so witzig, wenn man sich dann so Serien anguckt, gerade so diese amerikanischen, wo es so weiß ich nicht, ja,
Vagina-Bleaching
und Piercings und weiß ich nicht, aber ich so denke, okay, also ich führe solche Gespräche selten oder gar nicht. Fand ich auch interessant, aber vielleicht sollten wir ehrlicher zumindest mit, also ich möchte das jetzt auch nicht bei einem Essen in großer Runde besprechen, aber es gibt doch bestimmt immer ein, zwei Leute, mit denen kann man es dann eben doch mal besprechen und ich finde diesen Austausch tatsächlich, ich glaube, da kann man sich bestärken und einfach, es tut ja schon so gut, wenn man merkt, man ist nicht so alleine mit den Themen.
Und wir dürfen mitsprechen, ab und zu mal?
Unbedingt. Ich wünsche es mir. Ich glaube, überhaupt eine Veränderung, also was die Sichtbarkeit angeht, hat das ganz viel mit den Männern zu tun. Da müssen die Männer nämlich auch hingucken. Weil, ist ja so. Also das heißt, ich glaube, es geht überhaupt nur Hand in Hand. Also da geht es um eine Wertschätzung.
Ja. Du hast gerade deinen Schal gelöst. Ist es eine Hitzewallung oder?
Nee, ich habe nur gemerkt, hier ist es warm. Ich habe keine Hitzewallung. Ich bin in meine Frostbeule eher gewesen.
Ja.
Ja?
Ich habe gehört, dass du mit deiner Tochter vorhast, wenn du jetzt dann dieses Buch hoffentlich intensiv beworben hast, dass ihr zusammen nach Mexiko fahren wollt. Ist das richtig?
Ja, ganz toll. Ich freue mich so. Also meine Tochter hat irgendwie, die lebt zurzeit in Basel und wir sehen uns leider eben nicht mehr so oft. Ich bin ja in München und dann hat sie gesagt, Mami, ich würde so gerne noch mal einmal dieses Jahr richtig weg und eine schöne Reise machen. Und da habe ich gesagt, ich auch. Und dann hat sie gesagt, wollen wir zusammen? Und dann war ich natürlich sehr beglückt und habe sofort Ja geschrien. Und jetzt werden wir einfach im Dezember nach Mexiko abhauen. Genau.
Ist das so ein Traumziel oder war das jetzt?
Wir hatten überlegt, wir wollen irgendwo hin, wo wir noch beide
die
noch nie...
Die Frostbeule möchte ins Warme.
Die Frostbeule will ins Warme und wir wollen wohin, wo wir beide noch nie waren. Und da haben wir, und meine Tochter studiert Architektur, da gibt es natürlich die Maya-Tempel und viel zu, also einfach viel Interessantes zu sehen.
Ja.
Ja.
Aber es ist natürlich traumschön, jetzt haben wir vorhin gesprochen über das Empty Nest, ne? Die Tochter hat das Haus verlassen
wieder.
Und da sind die Tränen geflossen und jetzt kommen die wieder und
toll.
Sagen, ich möchte mit dir, Mama, auf Reisen
ganz
gehen.
Toll.
Da kann man ja schon wieder weinen, aber ja, diesmal vor Glück.
Ja, das verändert sich eben. Das sind eben die Menomorphosen oder auch die Veränderungen. Also es verändert sich und ich finde ja alles, was, also ich finde immer so diese Kehrseiten, ja, das ist halt so toll. Ja. Also das, es hat dann auch immer wieder eine Überraschung, es, da steckt da drin und das ist bereichernd auf jeden Fall.
Bin sehr gespannt. Mir macht das Mut, weil ich habe das noch vor mir, dass ich irgendwann in den Kinderzimmern sitze.
Ja.
Und
dann rufst du an.
Dann rufe ich an und habe dann ein Verständnis.
Was mache ich jetzt?
Genau. Jule, vielen Dank, dass du da warst.
Ich freue
wünsche
mich
viel
sehr,
Erfolg
dass
fürs
ich
Buch
da war.
Und dann eine ganz beglückende Reise nach Mexiko mit deiner Tochter.
Ja, und vielleicht darf ich noch sagen, weil wir ja auch ein Podcast hier sind.
Ja.
Es gibt auch Menomorphosen als Hörbuch und das freut mich so, weil das habe ich mit meinen sehr lieben und netten Kolleginnen und Freundinnen Anna Schutt und Julia Koschitz und Sophie von Kessel eingelesen, weil es mir um die vielen Stimmen der Frauen ging und vielleicht hat jemand Lust, es auch eher zu hören, dann ist das eine Möglichkeit.
Haben wir das noch untergebracht?
Ja.
Ich danke dir, Jule. Alles Gute, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, fand ich auch. Danke.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD Mediathek. SWR 4. Da sind wir daheim.